Wenn ich die Augen aufmache, ist es nicht richtig hell. Es ist nur anders. Wie eine Jacke über dem Kopf, aber ohne Stoff. Ich weiß, wo das Fenster ist, aber ich sehe nicht, ob es Tag ist. Ich höre, wenn der Wind kommt. Ich weiß, wann Mama traurig ist, auch wenn sie nichts sagt. Manchmal träume ich in Farben, aber wenn ich wach bin, ist alles leer. Ich vermisse Gesichter. Ich vermisse das Licht auf dem Wasser. Am schlimmsten ist, dass ich nicht weiß, wo du bist, wenn du leise bist. Willkommen zu Geschichten der Medizin, dem Podcast über medizinische Schicksale, historische Wendepunkte und spektakuläre Fälle. Ich bin Kerstin, Ärztin und Erzählerin. Lasst uns gemeinsam auf eine Reise gehen, durch Seuchen, Entdeckungen und dramatische Diagnosen. Mal weltbewegend, mal ganz persönlich. Immer medizinisch. Immer spannend. Die Straße ist nicht wirklich eine Straße. Eher ein festgefahrener Pfad aus trockenem, rissigem Lehm, der sich nach jedem Monsunregen in eine schmierige, kaum passierbare Rinne verwandelt. An den Rändern wachsen zähe Gräser und kleine Büsche. Dazwischen stehen alte Blechtonnen, halb mit Steinen beschwert, damit der Wind sie nicht umwirft. Die Häuser stehen dicht beieinander, aber unregelmäßig. Einige sind aus unverputztem Ziegel, andere aus Holz, mit Dächern aus Wellblech oder Schieferplatten. Die Fenster sind schief eingesetzt, oft nur mit Tüchern verhängt. Die Wände tragen Reste von Farbe, Ocker, Grün, Blau, doch sie blättert längst ab. Darüber ziehen sich Stromleitungen, Wäscheleinen und das kaum hörbare Surren alter Ventilatoren. Vor einem Haus liegt eine durchgesessene Matte auf einem flachen Holzgestell. Daneben hockt ein Hahn im Staub, schläfrig in der Mittagshitze. Kinder spielen barfuß auf der Erde, treiben alte Reifen mit einem Stock vor sich her, lachen, schreien. Aus einem Fenster klingt nepalesische Musik, leise, blechern, von einem Radio, das schon bessere Tage gesehen hat. In der Luft liegt der Duft von Reis, Rauch, Ghee und etwas Süßem, das in Öl ausgebacken wurde. Es gibt keine Gehwege, nur einen schmalen Rand, auf dem Plastikverpackungen, Pfirsichkerne und Glassplitter liegen. Manche Türen stehen offen, dahinter flackert das Licht eines Fernsehers. Oder es bleibt ganz dunkel, um die Hitze nicht hereinzulassen. Und mitten in dieser Straße eine Frau. Mit einem alten Tragetuch über der Schulter, barfuß oder in dünnen Plastiksandalen, das Haar zu einem Knoten gebunden. Ihre Kinder an der Hand oder hinter ihr, etwas schüchtern, etwas neugierig. Und nun beginnt sie, unsere heutige Geschichte der Medizin. Die Kinder von Badilla. 1993. Badilla, ein abgelegener Distrikt im Südwesten Nepals, nur 20 Kilometer von der indischen Grenze entfernt, liegt zwischen weiten Feldern, dichten Wäldern und kleinen Lehmhütten, die sich an staubige Wege schmiegen. Knapp 2000 Menschen leben hier, in einfachen Verhältnissen mit dem, was sie selbst anbauen oder fangen können. Der Himmel ist weit, die Luft flirrend heiß und manchmal weht ein trockener Wind durch die Bananenblätter. Doch hinter dieser tropischen Weite verbirgt sich ein hartes Leben. Die Wege sind uneben, die Häuser notdürftig errichtet, das Geld immer knapp. In einem dieser Häuser lebt Uma, 26 Jahre alt, mit ihren drei Kindern. Ihr Mann arbeitet als Tagelöhner in Indien, kommt nur einmal im Jahr. Uma hält sich über Wasser mit Feldarbeit, etwas Hühnerhaltung, Näharbeiten und manchmal durch Mithilfe bei der Reiserntemaschine. Die Familie schläft auf Bastmatten, kocht auf offenem Feuer. Sie sprechen Nepali, wie alle hier. Die Nacht war unruhig. Zum Frühstück gibt es Reis mit etwas Salz. Vielleicht ein gebratener Bitterkürbis. Gemüse ist selten, Obst gibt es fast nie. Milch nur, wenn die Ziege gibt. Fett und Eier sind ein seltener Luxus. Die Kinder essen still, barfuß in ausgewaschenen Hemden. Nicht aus Gehorsam, sondern weil sie wissen, mehr gibt es nicht. Umas mittlerer Sohn heißt Kiran. Er ist 7 Jahre alt, feinfühlig, leise, aufmerksam. Er liebt die Enten, die hinter dem Haus scharren, und die Zeit am Abend, wenn das Licht weicher wird und die Grillen anfangen zu singen. Doch eines Abends ruft Uma nach ihm und Kiran antwortet nicht. Er steht einfach da, unbeweglich, den Blick ins Leere gerichtet. »Ich sehe den Weg nicht mehr, Mami«, sagt er. Doch es bleibt nicht bei diesem einen Moment. Immer häufiger stolpert er, greift daneben, kneift die Augen zusammen. Nachts will er gar nicht mehr raus. Dabei war die Dunkelheit früher sein Reich. Uma beginnt zu sparen, alles, was sie kann, um mit Kiran zur Klinik in Gularia zu gehen, dem nächstgelegenen Ort mit medizinischer Versorgung. Der Bus dorthin ist voll, ruckelt über Schlaglöcher und Kiran wird blass. In der Klinik sitzt Uma auf einem roten Plastikhocker, ihre Schultern gesenkt, die Finger ineinander verschränkt. Kiran sitzt auf einer Liege und lässt müde die Beine baumeln, der Staub noch auf seinen Füßen. Ein Arzt kommt. Die Hemdknöpfe stehen offen, das Gesicht wirkt erschöpft. Er hört sich Umas Geschichte an, prüft kurz Kirans Augen und fühlt seine Lider. Dann sagt er, vielleicht ein Vitaminmangel, vielleicht etwas anderes, schwer zu sagen. Er drückt ihr eine kleine Tube Augensalbe in die Hand. Mehr hat er nicht. Probieren Sie es damit, sagt er. Und sie hört es seinem Tonfall an. Er glaubt auch nicht an die Wirkung. Als Uma mit Kira den Rückweg antritt, ist es schon dunkel. Kiran stolpert hinter ihr her, bleibt immer wieder stehen, tastet nach ihrer Hand. 2 Jahre später ist Kiran blind. Seine Welt besteht aus Geräuschen, Stimmen, Wind, Vogelrufe. Er hat gelernt, sich zurechtzufinden, irgendwie. Aber für Uma ist nichts mehr wie zuvor. Dann, als Kiran 10 ist und sein kleiner Bruder Nabin 7, sagt Nabin das, was Uma nie wieder hören wollte. Er beginnt, sich zu beschweren. Er sieht in der Dämmerung nicht mehr richtig. Uma erstarrt. Nicht noch einmal, nicht noch ein Kind. Sie zögert lange, will nicht noch einmal in diese Klinik, will kein Schulterzucken mehr. Doch dann erzählt ihr eine Nachbarin von einem neuen Gesundheitsprogramm. Ärzte, die wirklich helfen. Sie zögert, aber in ihr keimt etwas, das sie lange nicht gespürt hat. Hoffnung. An einem Mittwochmorgen geht Uma durch ihr Dorf. Die Sonne steht schon hoch, ihre Sandalen wirbeln Staub auf. An einer Wand blättert blaue Farbe ab. Ein alter Mann nickt ihr zu. An einer Wäscheleine hängen ein Schal, ein Kinderhemd, ein Tuch mit Tigeraufdruck. Ein Junge rennt vorbei, ruft etwas in schnellem Nepali. Es ist laut und doch scheint alles still zu stehen. Uma atmet tief durch. Heute wird sie durch die Tür gehen. Das neue Ärzteteam kommt tatsächlich. Mit weißen Zelten, Kisten voller Medikamenten und freundlichen Stimmen. Nabin wird untersucht. Diesmal ist es anders. Niemand winkt ab. Sie messen, fragen, tragen Werte ein. Kein Schulterzucken, keine Salbe. Nabin bekommt den öligen Inhalt einer Gelatinekapsel in den Mund gedrückt. Eine einzige Dosis, die ihn für Monate schützt. Und schon nach 3 Tagen scheint er sich sicherer zu bewegen. Nach einer Woche beginnt er wieder mit den anderen Kindern im Hof zu spielen. Die Dämmerung verliert ihren Schrecken. Er lacht wieder, wenn er rennt. Und er ist gar nicht mehr zu bremsen. Seine Sehkraft erholt sich. Tag für Tag. Bald scheint die Angst um ihn nur noch eine ferne Episode zu sein. Wie ein kalter Windhauch an einem warmen Sommertag. Und Uma möchte etwas zurückgeben. Sie beginnt, das Ärzteteam zu unterstützen, hilft beim Übersetzen und fährt mit in die Nachbardörfer, um andere Mütter aufzuklären. Sie lebt mit ihren Kindern jetzt näher an der Schule, in einem gemauerten Haus. Kiran ist blind geblieben, aber er geht zur Schule und lernt mit den Fingern zu lesen. Nabins Sehkraft ist fast vollständig zurückgekehrt. Und wenn Uma abends auf der Bank vor dem Haus sitzt und dem Zirpen lauscht, dann weiß sie, eine Kapsel kann einen großen Unterschied machen. Den Unterschied zwischen Licht und Dunkel. So ein Schicksal ereilte so oder so ähnlich Hunderttausende von Kindern in den Entwicklungsländern, aber auch in prekären Verhältnissen in Industrienationen. Und das war eine fiktionale Geschichte. Denn die wahren Schicksale der Kinder in den Entwicklungsländern schaffen es nicht in die Bücher, Fernsehsendungen oder Podcasts. Sie sind unsichtbar. Sie leiden unsichtbar. Deswegen habe ich mir diese Geschichte ausgedacht, um all den Kindern mit ähnlichen Schicksalen eine Stimme zu geben. Ich möchte euch bitten, weiter zuzuhören. Denn jetzt erzähle ich euch von wahren Wundern, die millionenfach auf der ganzen Welt stattgefunden haben und immer noch so stattfinden. Aber was ist es, das aus fröhlichen, aktiven Kindern blinde und oft auch schwer kranke Kinder macht? Die Antwort ist einfach: Nichts. Es ist nicht ein Schadstoff oder ein Gift, sondern die Abwesenheit eines lebenswichtigen Nährstoffs, Vitamin A. Laut Weltgesundheitsorganisation erblinden schätzungsweise weltweit jedes Jahr zwischen 250.000 und 500.000 Kinder aufgrund von Vitamin A-Mangel. Etwa die Hälfte dieser Kinder stirbt innerhalb von 12 Monaten nach dem Verlust ihres Sehvermögens an Infektionskrankheiten wie Masern oder Durchfallerkrankungen durch die begleitende Immunschwäche. Aber auch Wachstumsstörungen und Wundheilungsstörungen kommen vor. Vitamin A ist ein fettlösliches Vitamin, das im Körper eine entscheidende Rolle spielt. Insbesondere für die Entwicklung und Funktion der Augen. Und es ist essentiell. Bedeutet, der Körper kann es nicht produzieren. Es wird für die Bildung von Rhodopsin benötigt, einem lichtempfindlichen Sehpigment in der Netzhaut, das vor allem für das Sehen bei Dunkelheit unerlässlich ist. Ein Mangel an Vitamin A zeigt sich daher oft zuerst an Nachtblindheit. Kinder sehen in der Dämmerung schlechter, tasten sich unsicher vorwärts, meiden dunkle Räume. Bleibt der Mangel bestehen, kann es zu einer Xerophthalmie kommen, einer Austrocknung der Binde und Hornhaut. In schweren Fällen bildet sich ein Hornhautgeschwür, also eine Art Wunde, und dieses Areal kann dann absterben. Ist die Hornhaut des menschlichen Auges bereits so stark geschädigt, folgt eine Erblindung, oft für immer. Wird ein beginnender Mangel allerdings frühzeitig erkannt, kann die Gabe von hochdosiertem Vitamin A innerhalb weniger Tage eine deutliche Besserung bringen, insbesondere bei Nachtblindheit. Vitamin A-Mangel ist die weltweit führende Ursache für vermeidbare Erblindung im Kindesalter und betrifft vor allem Kinder und Schwangere in Entwicklungsländern, insbesondere in Teilen Afrikas und Südasien. Die WHO schätzt, dass in betroffenen Regionen etwa ein Drittel der Kinder im Alter von 6 bis 59 Monaten von Vitamin-A-Mangel betroffen ist. Obwohl es schwierig ist, die genaue Gesamtzahl der durch Vitamin-A-Mangel verursachten Erblindungen im Kindesalter zu bestimmen, deuten diese jährlichen Zahlen darauf hin, dass seit den 1990er Jahren mehrere Millionen Kinder betroffen gewesen sein könnten. Auch in Europa gibt es solche Fälle, besonders in Zeiten großer Not. Nach dem Zweiten Weltkrieg traten in unterernährten Bevölkerungsgruppen vereinzelt Vitamin-A-Mangelerscheinungen auf, etwa in Deutschland, Polen oder Osteuropa. Auch aus dem 19. Jahrhundert sind Fälle von Xerophthalmie in Armenhäusern und Kinderheimen dokumentiert, etwa in Irland oder Großbritannien. Heute ist Vitamin-A-Mangel in Europa selten, kann aber bei stark einseitiger Ernährung oder chronischen Erkrankungen auftreten. Zur Bekämpfung dieses Problems werden weltweit Programme zur Vitamin-A-Supplementierung durchgeführt, die nachweislich die Kindersterblichkeit um bis zu 24% senken können. Besonders gefährdet sind unterernährte Kinder in tropischen und ärmeren Regionen, in denen die Ernährung zu wenig Vitamin A enthält. Dabei wäre die Versorgung im Prinzip einfach. Gute Quellen für Vitamin A oder seine Vorstufen, also Beta-Carotin, sind tierische Produkte wie Eier, Milch, Butter, Fisch. Pflanzliche Quellen mit Beta-Carotin, also Karotten, Süßkartoffeln, Mangos, Papayas, dunkelgrünes Blattgemüse wie Spinat oder Grünkohl. Die Weltgesundheitsorganisation empfiehlt in betroffenen Regionen gezielte Vitamin-A-Supplementierung, um Erblindung und Todesfälle zu vermeiden. Die Versorgung ist dabei nicht nur wirksam, sondern auch extrem kostengünstig. Eine Kapsel kostet nur wenige Cent. Mit weniger als 2 US-Dollar pro Jahr kann ein Kind ausreichend versorgt werden und sein Augenlicht behalten. Allerdings stehen manche Programme unter Druck. Die USA haben kürzlich Teile ihrer Entwicklungshilfeprogramme eingestellt. Sollten sich wichtige Geldgeber zurückziehen oder internationale Strukturen bröckeln, könnten auch scheinbar gesicherte Maßnahmen wie die Vitamin-A-Versorgung ins Wanken geraten. Ein einfacher Wirkstoff mit oft lebensverändernder Wirkung. Denn was kostet es, einem Kind das Augenlicht zu erhalten? Viel weniger als die 5. Puppe oder der 3. Spielzeuglaster. 2 Dollar, ein Betrag, den viele bei uns in einem Jahr nicht spüren würden, aber auch ein Preis, der anderswo zwischen Licht und Dunkelheit entscheidet. Wenn wir heute von internationalen Hilfsprogrammen hören, von Vitamin-A-Kapseln in kleinen Dörfern, von Aufklärungskampagnen in Gesundheitszentren, dann lohnt sich ein Blick zurück. Wer hat das eigentlich ins Rollen gebracht? Die Geschichte beginnt mit einem wohlhabenden US-amerikanischen Weinhändler. Georg Kessler, auch als Champagnerkönig bekannt, wurde 1863 in eine New Yorker Arztfamilie hineingeboren. Er galt als Lebemann mit einer Vorliebe für luxuriöse Feste und aufwendige Themenabende, die bei der gesellschaftlichen Elite Anklang fanden. Am 1. Mai 1915 betrat Kessler, damals 52 Jahre alt, in New York die Lusitania, ein Passagierschiff, das 7 Tage später Liverpool erreichen sollte. Mit sich führte er Aktien und Wertpapiere im Wert von 2 Millionen US-Dollar und organisierte auch an Bord aufwendige Abendgesellschaften in seiner luxuriösen Suite. Einen Tag vor der geplanten Ankunft wurde die Lusitania nahe der irischen Küste, etwa 8 Seemeilen vom Festland entfernt, von einem deutschen Torpedo getroffen. Zu diesem Zeitpunkt befand sich Kessler gerade im Rauchsalon der ersten Klasse beim Bridge-Spiel. Nach dem Einschlag beteiligte er sich aktiv an der Rettung von Frauen und Kindern. Sein eigenes Rettungsboot kenterte jedoch und er konnte sich nur mit Mühe auf ein zusammenklappbares Boot retten. Während er versuchte, das eindringende Wasser auszuschöpfen, nahm er sich vor, Kriegsversehrte zu unterstützen. Sollte er überleben. Von den 50 Menschen in seinem Boot überlebten nur 3. Kessler war einer davon. Nach seiner Rettung wurde er in Irland medizinisch betreut und begegnete dort dem britischen Journalisten Sir Arthur Pearson, der selbst erblindet war und eine Einrichtung für blinde Kriegsveteranen gegründet hatte. Kesslers Begegnung mit Pearson hinterließ bleibenden Eindruck. Zurück in Paris, wo er seine Frau Cora wieder traf, beschlossen beide, sich aktiv für im Krieg erblindete Soldaten einzusetzen. Sie unterstützten während des Ersten Weltkriegs mehrere Hilfsfonds und karitative Organisationen. Am 11. November 1915 gründeten sie schließlich den British, French and Belgian Permanent Blind Relief War Fund, der sich der Unterstützung von durch Kampfhandlungen erblindeten Soldaten widmete. In ihrer Arbeit wurden sie von der bekannten US-amerikanischen Schriftstellerin und Aktivistin Helen Keller unterstützt, die selbst taubblind war. Vielleicht erinnert sich noch der eine oder andere an den berühmten Film The Miracle Worker oder als deutscher Titel Licht im Dunkel, der 1962 die wahre Geschichte der taubblinden Helen Keller und ihrer Lehrerin Anne Sullivan erzählte, die ihr durch außergewöhnliche Geduld und Methoden das Verständnis für Sprache vermittelte. Für den Film gab es 2 Oscars für die beste Haupt- und Nebendarstellerin. Georg Kessler verstarb im Jahr 1920 im Alter von 57 Jahren an den Folgen einer Lebererkrankung. Die von ihm gegründete Organisation bestand fort und wurde 1925 zur American Braille Press for War and Civilian Blind umbenannt, wodurch auch Zivilpersonen einbezogen wurden. Heute, mehr als ein Jahrhundert später, ist daraus unter dem Namen Helen Keller International eine der bedeutendsten Organisationen im Kampf gegen Mangelernährung und vermeidbare Blindheit geworden. Mit Sitz in New York City ist Helen Keller International in über 20 Ländern aktiv. Ein Schwerpunkt: die weltweite Versorgung von Kindern mit Vitamin A, etwa durch Programme in Afrika und Asien, in enger Zusammenarbeit mit lokalen Gesundheitsdiensten und Regierungen. 2023 hat die Organisation fast 69 Millionen Dosen Vitamin A verteilt, oft unter schwierigsten Bedingungen. Und wie sieht es heutzutage in Nepal aus? Nepal hat sich seit den frühen 1990er Jahren deutlich verändert, auch in der Gesundheitsversorgung. Damals war Vitamin-A-Mangel eine stille Volkskrankheit, besonders in ländlichen Regionen wie Badiya. Heute gehört Nepal zu den Ländern, die international als Vorbild gelten. Bereits 1993 begann das nepalesische Gesundheitsministerium, unterstützt von UNICEF und der WHO, mit einem landesweiten Supplementierungsprogramm. 2-mal im Jahr erhalten seither fast alle Kinder unter 5 Jahren eine hochdosierte Dosis Vitamin A. Die Kapseln werden über Gesundheitszentren, freiwillige Helferinnen und mobile Teams verteilt. Die Umsetzung ist erstaunlich erfolgreich. Mehr als 90% der Zielgruppe wird regelmäßig erreicht. Die Folgen sind messbar. Die Zahl der durch Vitamin-A-Mangel verursachten Erblindungen ist deutlich zurückgegangen. Die Kindersterblichkeit konnte nach Angaben der WHO um rund ein Viertel gesenkt werden. Trotzdem bleibt die Lage nicht überall gleich. In sehr abgelegenen Regionen, etwa im Hochland oder in schwer erreichbaren Waldgebieten, gibt es weiterhin Versorgungslücken. Naturkatastrophen, Armut, Migration und zeitweise unterbrochene Lieferketten können dazu führen, dass einzelne Kinder übersehen werden. Und auch strukturell gibt es Herausforderungen. Der Zugang zu vielfältiger, vitaminreicher Ernährung ist noch immer nicht selbstverständlich. Frauen, die in abgelegenen Regionen gebären, erhalten nicht immer die notwendige Aufklärung über Ernährung und Vorsorge. Und das Gesundheitssystem steht unter dem Druck knapper Mittel, begrenzter Ausbildungsmöglichkeiten und zunehmender Klimarisiken. Dennoch zeigt das Beispiel Nepal, mit gezielten, gut organisierten Programmen und lokaler Verankerung lässt sich auch mit wenig Geld viel erreichen, nachhaltig und flächendeckend. Fernab der Entwicklungsländer spielt Vitamin A in Europa in der öffentlichen Wahrnehmung kaum eine Rolle. Und das hat seinen Grund. Durch die allgemeine Verfügbarkeit von tierischen Produkten wie Milch, Butter, Eiern und Fisch aber auch durch die breite Auswahl an Obst und Gemüse ist die Versorgung in Mitteleuropa gut. In der Regel genügt eine ausgewogene Mischkost, um den Bedarf problemlos zu decken. Doch auch bei uns treten sporadisch Mangelerscheinungen auf. Bei Menschen mit chronischen Magen-Darm-Erkrankungen, etwa Morbus Crohn oder Zöliakie, weil der Darm das Vitamin nicht richtig aufnimmt. Oder alkoholabhängigen Menschen, wenn deren Leberstoffwechsel beeinträchtigt ist. Die Ernährung kann auch in Europa eine entscheidende Rolle spielen, etwa bei extrem restriktiver Ernährung, vor allem bei Säuglingen. Oder bei älteren Menschen, falls sie sehr einseitig essen, manchmal aus finanziellen, manchmal aus psychischen Gründen. In Europa ist echte Vitamin-A-Mangel bedingte Erblindung bei Kindern heute glücklicherweise extrem selten. Wenn überhaupt, kommt es zum Frühstadium, also der Nachtblindheit. Das Phänomen ist in Europa nicht verschwunden, sondern quasi unsichtbar geworden. Selten dramatisch, aber immer ein Warnsignal für etwas Tieferliegendes. Armut, Isolation, Unwissen oder Krankheit. Für Kinder in Nepal und in vielen anderen Teilen der Welt hat sich die konsequente Umsetzung einer einfachen medizinischen Maßnahme als wirksam erwiesen. Doch es bleiben viele andere Probleme ungelöst, wie Unterernährung, Trinkwasserversorgung und Bildung. Es bleibt zu hoffen, dass die wohlhabenderen Länder weiterhin bereit sind, Verantwortung zu übernehmen und sich für bessere Lebensbedingungen der Schwächsten einsetzen. Damit die Kinder überall wachsen, spielen, lernen, sehen und hören können und keines von ihnen jemals erblindet, obwohl ein paar Kapseln das verhindern könnten. Das war Geschichten der Medizin, wo Vergangenheit, Forschung und menschliche Schicksale aufeinandertreffen. Ob weltbewegend oder ganz persönlich. Die nächste Geschichte wartet schon. Bis dahin, bleibt gesund. Wenn dir diese Folge gefallen hat, abonniere den Podcast und hinterlass mir gern eine Bewertung. So hilfst du, dass mehr Menschen diese Geschichten entdecken.